Am Anfang stand der Knochen im Mittelpunkt. Aus Os, dem Knochen, und Pathos, dem Leid, formte Eighty-Still im 19. Jahrhundert das Wort Osteopathie. Heute, circa 150 Jahre später, ist die Osteopathie in aller Munde. Das, was sie verkörpert, entwickelt sich aber stetig weiter. In diesem Podcast sitzt du an einem Tisch mit zwei Vollbluttherapeuten, die dich mitnehmen in ihre Welt der Osteopathie. Vom Nerd-Talk bis zur Anekdote. Mal mit Hand und Fuß, mal Pi mal Daumen, aber immer mit Herz. Du bist auf Osteopathie-Visite mit Klaas und Dennis. Und dieser Podcast heißt Knochenjob.
Dies ist der Knochenjob-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode mit den Stars Klaas Stechmann und Dennis Jakob.
Schön. Ja, yeah. Richtig.
Moin. Wir sind keine Stars, ich meine nur endlich mal wieder in Originalbesetzung. Keine Interviews mehr. In der Republik Deutschland ist Hitzepanik ausgerufen worden. Überall, wenn man sich Medien gibt, was ich halt nicht empfehle, geht es immer nur um Hitzewelle, Hitzewelle, Hitzewelle. Wir hatten auf jeden Fall selbst im Norden ordentlich Hitze diese Woche. Es gab zwei Tage mit deutlich über 30 Grad. Gott sei Dank ist es einen Tag später schon wieder um 14 Grad wieder runtergegangen, das Thermometer. Aber es hat uns auch getroffen. Wenn das so kurz ist, dann geht das in der Praxis bei mir immer sehr gut zu überstehen. Wir haben Außenjalousien, verschiedene Möglichkeiten gehabt, die Hitze draußen zu lassen. Aber am zweiten Tag, als es so richtig heiß war, hat pünktlich irgendwelche Handwerker bei uns im Treppenhaus in der Praxis, warum auch immer, in den Fußboden reingebohrt, direkt beim Fahrstuhl, und prompt eine Wasserader getroffen, also ein Rohrbruch produziert. Was? Dann sprudelte es da raus, lief in den Fahrstuhl rein, lief die Treppen runter. Und kurzfristig musste am heißesten Tag des Jahres bisher das Wasser abgestellt werden. Es wurde gedroht. Und ich habe schon gedacht, oh Gott, bitte nicht heute.
Was sind das für Autos da in Stade?
Ich weiß es auch nicht. Es waren halt ne so Geselle mit zwei Azubis, so wie das aussah, die immer den Mund offen hatten, wenn sie da irgendwie rumstanden. Ja, ich finde es gut, dass wir Nachwuchs im Handwerk haben. Aber es ging letztendlich. Der Wasserrohrbruch, beziehungsweise dass das Wasser abgestellt wurde, das ging nicht allzu lange. Also Toilettenspülung funktionierte dann irgendwann auch wieder. Und ich hatte vorher nochmal ein paar Eimer Wasser abgezapft für den Fall, dass man nochmal nachspülen muss während. Ging alles.
Sehr schön. Da fällt mir der Comic von Werner Beinhardt mit Röhrig, wo die gerufen werden zu dieser älteren Dame, Frau Biernot, glaube ich, und dann wechseln die da so ein Teil aus, dann geht auch alles den Bach runter. So stelle ich mir das vor.
Und so ganz ähnlich war es.
Ich glaube, da ist der Doppellöhre erfunden worden in der Zeit, ja.
Ja.
Ja, sehr gut, sehr gut. Ich habe auch noch ein bisschen rumgeflaxt und gesagt, das bringt wieder ein bisschen Kapazitäten in den Seniorenheimen bei diesen Temperaturschwankungen so innerhalb von ein paar Stunden von zweistelligen Gradzahlen. Das ist für den einen oder die anderen kollapstechnisch wahrscheinlich eher schwierig zu verdauen. Und die ältere Gesellschaft hat ja sowieso immer so ein bisschen Schwierigkeiten, A mit Hitze und B mit starken Umschwüngen. Ich hoffe, ihr habt alle gut gepackt und überstanden. In meiner Praxis ist es immer relativ kühl, im Sommer total profitabel, im Winter muss ich halt heizen wie ein Stier.
Ordentlich heizen.
Und ich weiß gar nicht, ob ich das neulich schon erzählt habe, aber bei mir vor meiner Praxistür passieren ja immer die skurrilsten Dinge, und ich habe so ein Holztor und dahinter ist meine Glasfassade vom Eingang. Und jetzt bin ich eines Morgens zur Praxis, habe von innen aufgeschlossen und habe gesehen, dass so 5, 6, 7 Bilderrahmen hinter dem Holztor deponiert waren. Ich weiß gar nicht, wo die herkommen, wer die da versteckt hat. Und ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das eine Person war, die eine Bilderrahmenspende für meine Galerie dahinstellen wollte, oder ob das einfach irgendein besoffener Piep gewesen ist, der da seinen Krempel abgestellt hat. Solltest du zuhören, lieber edler Spender, melde dich doch mal und sage mir, was ich damit jetzt anstellen soll. Fairerweise war es auch so eine random Zusammenstellung von Bilderrahmen, dass ich nicht genau weiß, ob das jetzt wirklich ernst gemeint ist. Aber gut, anderes Thema. Praxisalltag par excellence, da geht immer was ab. Heiße Tage, es wird wieder viel geschwitzt und du kennst es wahrscheinlich auch, wenn die Leute dann so leicht im Stress zu dir kommen und so ein bisschen vom Fahrrad angeschwitzt sind und kommen dann in die Praxis und dann legen die erst richtig los mit dem Schwitzen, weil der Körper dann anfängt runter zu kühlen und dann haben sie natürlich die Schulterproblematik und dann haben sie natürlich das durchgeschwitzte Axel-T-Shirt an und man darf da so ein bisschen drin graben und poolen und wer mit Schweißprobleme hat, der ist in unserem Beruf eigentlich grundsätzlich nicht so gut aufgehoben.
Richtig.
Was ich aber manchmal ein bisschen wild finde, ist, wenn die Leute irgendwelche, ich weiß nicht, ob das Salben oder, ja, Salben nicht, aber irgendwelche Cremes oder so Deos sind, die so weiße Schlieren dann noch in den Achseln erzeugen. Also es gibt ja so verschiedene Deos oder was weiß ich, womit die Leute sich so einspielen und wenn du da dann reingehen musst, um die hintere Achselfalte zu bearbeiten, das hat dann nochmal einen besonderen Touch und Grind.
Das stimmt. Wo es mich am meisten stört, ist, wenn man so diesen Doppelnelson macht, wo man halt von hinten, die Leute nehmen die Hände Hände in den Hinterkopf und so, man fährt dann unter mit den Unterarmen durch die Achselhöhlen hindurch. Das finde ich beinahe schlimmer, als wenn man da halt irgendwie am Pectoralis Minor oder an anderen Achsellücken mit den Fingern so reingeht. Das bleibt nämlich irgendwie noch länger kleben. Immer so, was rieche ich so nach Schweiß oder was ist das? Und dann sind es die Unterarme.
Das ist schon interessant, wie unsere Therapeutenhände die Körpergerüche unserer bearbeiteten Personen aufnehmen. Ne? Also
ja.
Parfum ist eine Sache, Schweiß ist eine andere Sache, aber manche Menschen haben auch einfach einen eigenen Körpergeruch. Und manchmal ist es so, behandle ich den ersten Menschen und dann 5 weitere und irgendwie kommt es dann dazu, dass ich in einer Situation meine Hand in der Nähe meines Gesichtes habe und dann rieche ich noch den ersten Patienten und dann denke ich mir mal, was ist da passiert?
Was ist da passiert, ja. Naja.
Ah, ja. Speaking of Achselfalten, mein Lieber, wir schauen uns heute mal ein paar Dinge an.
Und vorher schauen wir noch mal auf das vergangene Interview.
Ah, schauen wir auch noch mal drauf.
Ja, schauen wir auch noch mal drauf.
Ja, spannende Kiste. Da könnte man ja auch Dinge ableiten, die wir heute noch besprechen.
Ja, ja, das kann sein. Das vergangene Interview war mit Elena Niedermeyer. Schöne Grüße an dieser Stelle.
Grüße gehen raus.
Wo es um Osteopathie und Radiologie ging. Was ganz interessant ist, das hat sie mir vorhin nochmal geschrieben, einen Tag nach Erscheinen des Interviews hat sie schon eine Anfrage bekommen, ob sie nicht irgendwelche Workshops zu dem Thema geben möchte. Was zeigt, so wie ich das auch gesehen habe, das ist ein heißes Thema. Das ist halt einfach unheimlich wichtig. So viele Osteopathen haben wenig Ahnung von Radiologie und dass es da halt Überschneidungen gibt und halt irgendwie auch Möglichkeiten gibt, die Sachen zu interpretieren und auch zu wissen, ja, vielleicht gibt es ja noch irgendwie mehr Sachen, die wir wissen sollten. Das ist halt einfach wichtig. So. Und ich hatte das Interview gestern auch nochmal gehört. Es war halt, ich sage mal, so 4 bis 6 Wochen her, dass ich das mit ihr aufgenommen hatte und habe gedacht, ah, okay, das hat ihr schon wieder vergessen seit dem Thema. Und so ein paar Sachen, die mir sehr im Kopf geblieben sind, waren, das alte Thema Kranio und das Thema Suturen, wo sie nochmal gesagt hat, ja, wenn man so diese ganzen Schädel-MRTs und Schädel-CTs macht, dass die Suturen eigentlich jetzt nicht die Gelenke des Schädels sind, sondern eigentlich eher die noch festeren Strukturen des Schädels. Also eine Sutur, die verknöchert und verdickt ist, dickeren Durchmesser hat als jetzt irgendwie der plane Knochen. Da ist halt eigentlich noch weniger Bewegung als im Rest dieses Schädels, könnte man so sagen.
Ja, spannend,
eine gewisse Elastizität haben wir auf jeden Fall da. Haben wir in allen Knochen. Aber nüchtern betrachtet, dieses Thema mit den Suturen als Gelenken, ja, schwierig, schwierig. Und deswegen nochmal wieder mein Plädoyer, lasst uns das Ganze doch nochmal neu bedenken und nochmal anders drauf schauen. Wir wollen Kranio weiterhin machen, wir wollen es, wir haben ja andere Möglichkeiten gesehen, so, ne, die Rhythmen, die wir da haben, sind vermutlich Ausdruck des autonomen Nervensystems und nicht, dass der Liquor so stark pulsiert, 9-mal, 8-mal, 12-mal pro Minute, dass der die Schädelknochen durch eine Achse nach außen drückt und so. Das sind coole Modelle, die es mal gab und so, aber wir haben mittlerweile schöne interessante Messungen und schöne interessante Studien, dass wir das Thema vielleicht mal anders betrachten könnten.
Holger, ist dein Freund in diesem Kontext, ja.
Genau, ja, nicht nur er, sondern auch diese dänische Studie, Rasmussen, Mühlengracht und aus Wien gab es auch mal so eine Messung, wie halt auf andere Art und Weise Messungen am Schädel durchgenommen wurden und siehe da, man kann Rhythmen sehen und so. Die sind aber vermutlich nur fußen auf einem anderen Modell und da wird die Zukunft nochmal spannend werden.
Und plant Elena einen Workshop zu geben oder ist das
ich jetzt hoffe
erst,
das sehr.
Die Saat jetzt erstmal gesät?
Das wird sich zeigen, aber ich hoffe doch sehr. Ich hoffe, dass sie, ich fand, sie hat das sehr souverän gemacht, kennt sich wirklich sehr gut aus und wo sie sich nicht auskennt, hat sie halt immer wieder nochmal nachgeforscht, hat mir jetzt auch nochmal die Studien geschickt, von der sie in der Folge gesprochen hat, die wir nochmal auf Instagram veröffentlichen werden und falls ihre Expertise irgendwo endet, hat sie halt irgendwie zig andere Chefärzte und Radiologen und was auch immer gefragt und halt auch um deren Erfahrungen es ging und so. Und ich kriege auch immer wieder von ihr nochmal die neuesten Bilder zugeschickt. Hier übrigens hier wieder eine Dissektion der Arteria vertebralis, hier mal wieder eine Anomalie halt auch, ne? Nicht immer nur die Pathologien, aber auch Anomalien, wo eine Arteria vertebralis halt irgendwie kreuzt von der rechten auf die linken Seite und halt irgendwie gar nicht auf der rechten Seite durch die Schädelgrube reingeht, sondern halt irgendwie vorm Hirnstamm dann nochmal kreuzt und wo dann halt auch fraglich wäre. Ja, krass, hätten wir den jetzt in Rotation rechts manipuliert, da wäre vielleicht die Gefahr, dass man halt die völlig überdehnt, die Arteria vertebralis dann doch recht hoch gewesen und so. Und oder nochmal neue Rippenbrüche, nochmal neue Wirbelfrakturen nach Manipulation und so. Das kriege ich jetzt, bin ich jetzt an einer guten Quelle.
Nicht immer nur einfach so ballern, ja. Mhm. Ja, good point. We keep in touch, würde ich sagen. Und
ja.
Ist ja durchaus für diverse Zukunftsprojekte und Seminare auch nochmal vielleicht ein interessanter Aspekt, ja. Sie dazu zu holen.
Aber ja, definitiv. Deswegen meine Empfehlung, hört nochmal rein, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Für mich eines der definitiv spannenderen Interviews der letzten Zeit.
Right.
Ja, zurück zum Thema, womit wir anfangen wollten. Ihr wollt Ketten, ihr kriegt Ketten.
Ja. Geil, wir sind schon Team anatomischer Possibilismus auf jeden Fall.
Sind wir definitiv. Ja. Wir sehen das mit einem Augenzwinkern, wir sehen das teilweise auch skeptisch, aber immer mal wieder sagen wir auch, nee, das ist unser Ding.
Heute schauen wir uns mal die Hüfte oberhalb des Bauchnabels an und zwar das Schulterblatt.
Okay.
Die Scapula ist ja von der Scapula-Schaufel durchaus mit der Beckenschaufel zu vergleichen. Bietet die Pfanne des Hüftgelenks des Oberkörpers, der Schulter. Und für mich einer der skurrilsten Knochen außerhalb der Schädelknochen, die wir so haben. Also eine verrückte Form, ein spitz zulaufendes Dreieck mit einem abgespaceden, mit einer abgespaceden Grete hinten dran, die dann weiterläuft, um das Schulterdach darzustellen, das sogenannte Akromion, was wir uns hin und wieder mal wehtun, wenn wir auf die Schulter drauffallen oder womit wir arbeiten, wenn wir jemanden wegtackeln wollen per Spear-Tackle. Jeder von uns hat ja schon Football-Erfahrung gemacht und hat das Schulterdach schon mal eingesetzt. Dann diese komischen Ausläufer von diesem Dreieck, erstmal im rechten Winkel in die Achsel ziehend, die Gelenkpfanne, die Glenoidalpfanne, wo der Kugel des Oberarmkopfes reinzieht oder hinzieht. Und von da aus abgehend dann nochmal so einen ganz lümmeligen Rabenschnabelfortsatz, ein Knochen, der durch die Achsel nach vorne zieht, also zwischen Rippen und Oberarm und auch nochmal Angriffspunkt und Ansatz von diversen Muskelstrukturen ist. Also immer.
Ja, faszinierend, dieser Prozessus
Coracoideus.
Coracoideus, ja. Genau. Korax, der Rabe auf Altgriechisch. Interessant.
Und ich versuche ja den Leuten immer zu erklären, wenn die zu mir kommen, wie es anatomisch so bestellt ist. Und beim Schulterblatt sehe ich immer wieder Fragezeichen, wenn ich da vom Korakoid spreche. Das können die Leute sich kaum vorstellen. Und selbst wenn ich es ihnen auf dem Bild zeige, dann denken sie, aha, ah ja, okay. Aber wenn man den Kontext mit dem Brustkorb nicht kennt, dann ist es manchmal ein bisschen tricky. Und diesen Komplex Schulterdach und wo die Pfanne eigentlich sitzt und so, das ist immer relativ schwer zu erläutern, wie ich finde.
Mhm. Ja. Und wo du so über die Parallele zum Becken gesprochen hast, finde ich das auch ganz interessant, wenn wir uns das evolutionstechnisch einmal angucken. Ich bin ja ein Riesenfan von Evolutionsmedizin. Und bei Vierbeinern war das halt so, dass das Schulterblatt relativ simpel war, relativ einfacher Knochen, der teilweise auch noch mehr mit dem Oberkörper verbunden war. Aber so von dieser Entwicklung hin von Kriechtieren hin zu Säugetieren und dann halt eben auch zu Zweibeinern ist es halt immer komplexer geworden. Und das sehen wir auch in der Entwicklung jetzt nicht nur vom Vierbeiner zum Zweibeiner, sondern halt auch nochmal unter uns Zweibeinern, also frühe Primaten, Australopithecus und so weiter, die noch wirklich auch klettern mussten. So, da hatte die Scapula eine andere Funktion und heutzutage haben wir halt eben so diese Spezialisierung dieser ganzen Knöchelchen, von denen du gesprochen hast, diesem Coracoideus, dem Acromion, und es ist halt einfach viel beweglicher geworden. Das Schulterblatt ist halt einfach nur noch quasi über die Clavicula, über das Schlüsselbein am Oberkörper verbunden. Ansonsten hängt die Scapula, das Schulterblatt halt auch völlig frei, das muss man ja auch mal sagen. Und da kommen wir dann später auch nochmal drauf, auf die Ketten und auf die Problematik, die damit einhergehen kann. Aber diese Form, die wir jetzt haben, ist halt wirklich dafür spezialisiert, diese ganzen Armbewegungen überhaupt zu ermöglichen, dass wir die Schulter verdrehen können, hochheben können und auch wirklich elastisch benutzen können. Und das hat sich auch unter anderem fürs Werfen entwickelt. Mhm. Also ne, Werfen war halt über Jahrhunderttausende lang unheimlich wichtig zum Überleben der Menschheit. Und das nehme ich auch manchmal mit rein in Schulterbehandlung oder in Schulterrehabilitation, könnte man sagen, wenn man schon recht fortgeschritten ist, dass man halt auch die Elastizität der Schulter teilweise trainieren muss. Da gab es, glaube ich, von Daniel Liebermann, das ist ja dieser Barfußprofessor, also ein Evolutionsbiologe, der das immer wieder betont hat, der hat da so Forschung gemacht, dass wir wirklich sehr hohe elastische Anteile, also fasziale Anteile im Schulterblatt haben. Und man könnte halt Wurfübungen auch sehr gut zur Schulterbehandlung einsetzen. Also jetzt nicht im super akuten Fall, aber dann, wenn man so das Schlimmste hinter sich hat und dann wieder 100% zurück will, in den Sport zurück will. Ne? Elastizität, werfen, ausholen, Ball auf den Boden dotzen, solche ganzen Geschichten, die wir ja auch aus verschiedenen Sportarten irgendwie haben. Das ist wichtig.
Ja, absolut. Du hast jetzt von der evolutionären Weiterentwicklung dieses Körperbereichs gesprochen und wie smart und clever es ist, zum Beispiel die Schulterblätter voneinander getrennt zu haben, dass wir die Arme auch nochmal etwas mehr bewegen und rotieren können. Das ermöglicht uns ja eine deutlich bessere Beweglichkeit als im Hüftgelenk. Dennoch ist es ja so, jetzt wird's ein bisschen philosophisch. Ich habe mir mal überlegt, wie clever wäre es denn von der Natur, nochmal ein weiteres Gelenk einzubauen, wenn du eine Längsachse durch dieses Dreieck des Schulterblatts packen würdest, sodass du quasi dieses Dreieck nochmal halbierst und da baust du nochmal ein Gelenk ein als Scharnier, okay. Dann hast du nicht diese Hebelfunktion, die zu der Scapula alata, also diesem Phänomen führt, dass das Schulterblatt so nach vorne gezogen wird, dass es sich auf der Rückseite abhebt und wir von der Innenseite unter dieses Schulterblatt ziehen müssen. Wenn das einfach sich anpassen, anschmatzen könnte, noch elastischer wäre oder gelenkig verbunden wäre und einfach plan aufliegen könnte, würden mit Sicherheit diverse Triggerpunkte, die immer zwischen Wirbelsäule und Scapula existieren, weniger werden. Du hättest weniger Stress auf die Rhomboideen, du hättest weniger Stress auf den Subscapularis, der die ganze Zeit in die Länge gezogen wird und hättest wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Beweglichkeit. Das droppe ich jetzt mal. Am 4. Juli nehmen wir heute auf, 2025. Und in 3000 Jahren, wenn diese Podcast-Folge nochmal gehört wird, vergleicht nochmal eure Schulterblätter mit dem heutigen Stand, ob wir uns da nochmal weiterentwickelt haben, wer weiß.
Okay, ja. Schnittstelle Bioengineering, also Ingenieurskunst, die da vielleicht dafür sorgt, dass die Scapula bald geteilt wird und dann noch ein Gelenk eingebaut wird. Okay, dafür brauchen wir nicht mehr klettern, brauchen wir nicht mehr, wir sitzen ja eh nur noch vorm PC und so.
Ja, ja, schon spannend und auch wie dünn diese Schulter, dieser Knochen eigentlich
ja.
ist.
Ja.
Du kannst ja Schulterblatt, wenn du alles andere wegpräparierst, gegen das Licht halten und es scheint Licht
ja.
durch diese Fascia infraspinatus, also da dieser Bereich. Und ich wundere mich, dass sowohl durch Leben als auch durch therapeutische Anwendung, also ich gehe durchaus intensiv in diese Region auch ran, dass da dieser Knochen ganz selten nur bricht. Also es ist mir schon mal vorgekommen, dass die Leute durch traumatische Stürze oder sowas sich das Schulterblatt gebrochen haben. Aber dadurch, dass es so, oder trotz dieses Fakt, dass es so dünn ist, ist es eigentlich ziemlich robust, muss ich sagen. Hat er auch gute Polstersysteme von oben und von unten mit den beiden Rotatorenmanschettenmuskeln.
Ja, das ist richtig. Was da interessant ist, es gibt manchmal auch so eine Fenster in der Scapula, wenn es so dünn wird, dass es halt durchlässig ist. Also eine Fenestrierung nennt man das, glaube ich. Ist selten, ist mir jetzt auch noch nicht bewusst untergekommen, wobei natürlich auch nicht jeder da Röntgenbilder hat. Das ist aber auch so eine, naja, so ein Mini-Ding, wo man beim Dry Needling auch aufpassen muss, theoretisch im schlimmsten Falle. Man kann nämlich so die Rotatorenmanschette, also alle Muskeln, die auf der Rückseite der Scapula liegen, die kann man wunderbar nadeln, weil die sind super häufig mit Triggerpunkten besetzt, bei Armschmerzen, aber auch bei Thoraxschmerzen, weil man normalerweise nämlich überhaupt nicht Gefahr läuft, mit der Nadel in den Thorax reinzukommen, weil ja der Knochen des Schulterblatts da drauf ist. Wäre es der Fall, dass die Scapula da solche Löcher hat, dass man da durchpiekst und dann noch weiter durch die darunterliegenden Muskeln, durch die Rippen durch und dann in der Lunge landet, da muss man schon wirklich sehr, sehr stumpf daran gehen.
Ja.
Aber das ist ein Ding, worüber in der Literatur berichtet wird. Ich kenne keinen Fall, wo das der Fall war, aber ne, so Thema flacher Knochen.
Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es so dünn ist und wenn es feucht ist, dass du da mit einer Nadel durchstechen kannst.
Okay.
Also, ja. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber könnte ich mir vorstellen. Dann hättest du zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
Das ja, ist ja.
Infraspinatus.
Und den Subscapularis und auch noch Serratus anterior. Nicht schlecht. Mit einer Stricknadel könnte das
sein. Ja, mit Sicherheit. Ja, ja. Oder mit irgendwelchen liebscherbracht Rückenhelfern, irgendwelche Buttplugs, die du dir irgendwo reindrücken kannst. Ich glaube, da geht auch einiges.
Ja, ja,
ja. Ja, speaking of Schulterschmerzen und Armschmerzen, ich finde eine ganz interessante Stelle, das haben wir vor Ewigkeiten auch schon mal im Podcast gehabt, ist diese Einkerbung oben am Schulterblatt, die Incisura Nervi oder Nervus Supraspinatus heißt sie. Also so eine kleine knöcherne Kerbe, die mit einem Band von oben auch nochmal fixiert ist, wo der Nervus Supraspinatus, der den Musculus Supraspinatus und Infraspinatus innerviert, lang zieht und dann quasi so einen kleinen Bogen macht. Und wenn wir jetzt die Situation haben, dass die Schulter mal permanent in Protraktion, also sprich nach vorne bewegt, in der Positionierung ist, dann kann diese Kurve vergleichbar wieder mit dem Becken piriformis und ischiadicus kann einfach an dieser knöchernen Kante ein bisschen gedrückt und gerieben werden und das kann auch Schmerzen erzeugen. Und ich glaube, jeder Mensch oder jeder Therapeut weiß, dass der Infraspinatus eigentlich immer ein Thema hat. Und man kann jetzt natürlich das Opfer, den Infraspinatus, mal ein bisschen behandeln, aber die Versorgung ist mit Sicherheit genauso interessant und da gehe ich schon auch ganz gerne entlang der Schulterblattgräte und versuche, Supraspinatus gegenüber dieser Nervenbahn so ein bisschen frei zu rubbeln und den Weg für den Nerv frei zu machen und suche mir manchmal auch diese Einkerbung und versuche das Band ein bisschen zu friktieren und bewegen, dass es bestmöglich elastisch ist und seinem durchlässigen Nerven ein bisschen Platz gibt.
Ja, wo wir vorhin von zu dünnen Knochen gesprochen haben, kann das ja dann auch zu dick sein. Also das, was ein ligamentär ist, bindegewebig, kann dann ja auch eben verknöchern. So, und das könnte zum Problem führen. Deswegen schön elastisch da halten. Ja, lass uns doch nochmal auf die ganze Muskulatur gucken, weil das ist ja wirklich spannend. Also die Scapula, wie ich vorhin sagte, ist ja kaum gelenkig verbunden, also direkt schon mal gar nicht, sondern halt nur indirekt mit dem Oberkörper, sonst hängt es da frei, aber dafür umso besser muskulär ausgestattet. Mm. Und da gibt es halt auch wirklich interessante Verkettungen halt, die ja auch richtig in Spiralform durch den Körper so durchgehen quasi. Was du jetzt ja schon angesprochen hattest, ist die Rotatorenmanschette, also Muskeln, die eine Haltefunktion, Stabilitätsfunktion und halt eben auch Rotationsfunktion haben, die vom Schulterblatt zum Oberarmknochen gehen. Ich verwechsel immer, welche der Teres Minor oder Major dazugezählt werden oder nicht. Also es gibt halt den einen Innenrotator auf der Vorderseite, der liegt zum Thoraxgewand auf der Vorderseite der Scapula, der Subscapularis. Das finde ich immer ganz gut, dass die Muskeln nach den Lokalitäten benannt sind. So. Und das ist ein ganz wichtiger Muskel, wo man auch ganz gut rankommt, wenn man sich das Schulterblatt so ein bisschen rauszieht in Rückenlage und da mit den Fingern so rankommt, der halt eben auch eine von diversen Engstellen bilden kann für den Plexus brachialis oder auch für Nervenversorgung oder für
Axillaris,
genau, aber halt eben auch venolymphatische Drainage, sowas zurück in den Thorax so rein muss. Auch da ist es ganz interessant. Und dann auf der Rückseite haben wir den Infraspinatus, Supraspinatus, hattest du schon angesprochen, und so Teres Minor Major. Und Minor und Major haben entgegengesetzte Funktionen. Der eine zieht den Arm tendenziell in Außenrotation, der andere tendenziell in Innenrotation. Und ich hatte mehrere Merksprüche parat, wie ich mir merke, welcher macht Innenrotation, welcher macht Außenrotation. Und ich muss es jedes Mal leider nachlesen.
Ach, fuck, ich würde dich total gerne belehren jetzt an der Stelle, aber ich kann es gerade auch nicht herzaubern.
Hast du vergessen zu googeln, ja?
Shit. Also wir hatten es auch vor ein, zwei Folgen mal, es verzahnt sich ja spannenderweise dieser Bereich auch gerne mit dem, oder nicht gerne, immer mit dem Trizeps oder mit Trizepsanteilen und bilden die hintere Achselfalte, wo ich total gerne reingehe, um ein bisschen Platz zu schaffen, um für durchziehende Nerven einfach ein bisschen Platz zu schaffen. Und Ich wage es jetzt nicht, mich auf die Definition der Rotatorenmanschettenmuskulatur einzulassen. Auf jeden Fall.
Ich wage mich mal nach vorne. Der Major, der geht ja mit dem Latissimus, so habe ich mir das immer gemerkt. Major Latissimus geht da ja dann eben nach vorne zum Humerus auf die Vorderseite und sorgt halt für eine Innenrotation. Ne? Das gute alte Latziehen, Latissimus-Training im Gym. Und da hat man eben diese Innenrotation. Auch beim Schwimmen brauchen wir das. Während der Minor ist ja nur so ein kleiner Anteil, der halt eben von der Scapula gar nicht nach vorne geht, sondern halt eine Außenrotation macht. So meine ich, ist es richtig.
Sagen wir mal, beide sind ganz wichtig, ja.
Ja, es sind beide wichtig, sonst hätten wir die nicht. Und der Minor gehört meines Wissens nach, ist der, der zur Rotatormanschette hinzugezählt wird.
Ja, dann hast du ja noch die ganz viele direkte Verbindungen. Ganz entscheidender Muskel ist für mich der Pectoralis Minor, der von der Vorderseite des Brustkorbes kommt und zu dem Prozessus Coracoideus zieht. Und ob der jetzt immer alleine dafür verantwortlich ist, dass die Schulternprotraktion gezogen wird, das wage ich zu bezweifeln. Aber der passt sich gut an und hält das Ganze auch gut stabil da vorne. Das heißt, wenn die Leute auf dem Rücken liegen und die beiden Schultern sind angehoben, dann hast du nahezu immer einen Treffer, wenn du in den vorderen Brustmuskelbereich gehst. Die Frage, ob er Opfer oder Täter ist, ja zum Beispiel auch bei den Rhomboideen, die an der Rückseite an der Magomedialis von der Scapula entlang ziehen und dann Richtung Brustkorb ziehen. Für mich sind es eher Opfer, weil die permanent durch die eher nach vorne Ziehung der Schulter gestresst werden und eher halten müssen und sich total an Trapezius und an Rumpfwand und sowas dran klatschen. ähnlich wie der Levator Scapulae, der da auch entlang läuft, sind die permanent auf Dauerzug und Dauerstress und da findet man ja 100 Millionen 50 Triggerpunkte und Spannung und Schmerzpunkte in Eurostück großen Bereichen, wo die Leute immer sagen, ich habe das Gefühl, da steckt ein Messer drin oder da brennt ein Punkt oder weiß der Kuckuck was. Und ich glaube, das hat viel mit dieser Hebelung zu tun, dass wir halt leider kein Scharniergelenk im Schulterblatt haben, sodass es ein bisschen auf dem Brustkorb angehoben wird, dieser knöcherne Bereich des Schulterblatts und somit die zur Mitte ziehenden Muskeln eher die Opfer sind.
Ja, würde ich vielleicht auch so sehen. Man muss beinahe sagen, es ist eine der auf jeden Fall Top-3-Regionen, wo die Leute Probleme haben, wenn sie zum Hausarzt, zum Orthopäden, zur Physio, zum Osteopathen gehen. Das ist halt einfach eine wichtige Region. Und es wird ja immer wieder über Haltung diskutiert. Früher wurde der Haltung sehr viel Schuld beigemessen, dass halt schlechte Haltung automatisch Schmerzen bedeutet. Davon sind wir so ein bisschen abgekommen, weil gewisse epidemiologische Studien das nicht so ganz hergeben. Dennoch findet man da immer mal wieder Zusammenhänge, dass halt eben so diese eher Rundrücken, Protraktion, die Schultern sind nach vorne gezogen. Und du kennst mit Sicherheit Leute, die liegen auf dem Rücken und die Schultern berühren den Boden nicht. Mhm. Du kannst deine Hände unter die Schulterblätter schieben, die Schulterblätter berühren den Boden quasi gar nicht, weil die da so verkürzt sind. Da hatte ich zum Beispiel auch mal Schwimmer so immer mal wieder, ne, die krass viel am Kraulen sind. Die haben sich halt vom Körper halt der so angepasst. Und da sollte man halt dann eigentlich quasi entgegentrainieren, sich aufrecht zu halten, die Vorderseite schön elastisch zu halten und auf der Rückseite halt eben auch die Scapula richtig zusammenziehen zu können. Ne? Mhm. Und da kommen halt eben so diese ganzen Muskeln ins Spiel, von denen du gesprochen hast. Die Rhomboideen, der Trapezius, der da auch drüber ist. Der Trapezius ist auch so ein Kandidat. Mhm. Einer der am häufigsten mit Triggerpunkten durchsetzten Muskeln, die wir so haben. Mhm. Und die Theorie ist ja, die sind die Opfer der verkürzten Vorderseite vielleicht und sind ständig in exzentrischer Anspannung, also ständig verlängert und halten da halt irgendwie so das fest und sind überdehnt, könnte man sagen, aber halt angespannt und verlängert und das macht halt häufig Probleme, so wenn sie halt eben die Haltung da haben. Und eigentlich sollten wir ja aufrechten Kopfes, aufrechten Körpers durch die Savanne laufen, links und rechts unseren Kopf die ganze Zeit bewegen und halt ab und zu mal einen Speer durch die Gegend schmeißen oder uns nach unten bücken und Löcher buddeln und Beeren aufsammeln. Das sollte eigentlich
leichter sein. Du bist in der falschen Zeit geboren, Junge.
In der falschen Zeit geboren, genau.
Du hast bestimmt auch häufig mal Patienten, die dir irgendwie was präsentieren und sagen, guck mal, es knackt hier immer und dann kreisen die mit der Schulter und dann hört man immer wieder so ein rhythmisches Schnappen bei einer bestimmten Bewegung.
Ja.
Ich glaube, das könnte die springende Latissimus-Sehne sein, unter anderem, die hinten von der Lendenwirbelsäule ja durch die Achsel zum Oberarm zieht und auch den Angulus inferior ein bisschen kreuzt und berührt und je nach Kraftvektoren und allgemeiner Statik und Positionierung hüpfen da die Strukturen ja ein bisschen übereinander. Auch auf jeden Fall der Latissimus eher indirekt, aber genauso wie der Pectoralis major vorne eher indirekt, aber mit großem Einfluss auf das Wohl und Wehe des Schulterblattes.
Auf jeden Fall. Dieses Knacken und Knirschen, das finde ich wirklich sehr interessant, weil das ist die Region, die aus meiner Sicht am meisten knacken und knirschen kann. Da gibt es halt so vieles, was springen kann, was hin und her fluppt und auch dieses beim Schulterkreisen jetzt nicht ein einzelnes Knacken oder Fluppen, sondern so ein Geknirschen, so wo halt viele Patienten denken, oh Gott, da reibt Knochen auf Knochen so mäßig und der Knorpel ist Schrott. Aber da kann man relativ deutlich meistens sagen, das sind halt einfach Densifikationen, einfach Verdichtungen, dass sich da die Muskeln da so verfettet und verbindegewebigt haben, dass es halt einfach keine schöne, glatte, smoothe Fläche ist, sondern da so übereinander rubbelt. Und wenn die Leute checken, dass das jetzt nicht der Tod des Gelenkes ist, dass das alles Schrott ist und so, dass es halt nicht der Knorpel ist, sondern halt Verspannung, habe ich den Eindruck, das beruhigt viele Leute schon mal. Ich sehe es nicht als Ziel, dieses Geräusch wegzukriegen, aber ich sehe es als interessanten Nebeneffekt, dass wenn man da halt durchbügelt und halt für Symmetrie jetzt nicht, aber für einen guten, ausgeglichene Balance sorgt und das halt auflöst. Und zum Thema Auflösen sind meine meine Top-Techniken halt einerseits Dry Needling, ne, um diese Densifikation aufzulösen, andererseits halt eben auch tatsächlich Triggerbänder, ja, die guten alten FDM-Triggerbänder, mhm, die wir entlang der Scapula, entlang der HWS ziehen, und die Schmerzen besser werden, Elastizität besser wird und so, dass dann auch diese Geräusche hinterher verschwinden oder halt einfach deutlich weniger werden. Ne, was ich halt, wie gesagt, eher als so sekundäres Outcome sehe, was aber trotzdem gut ist, ne? Wenn die Patienten sagen, ah, hören Sie mal, guck mal, ist viel besser geworden, es beruhigt mich und so, und das ist auch was wert.
Es ist manchmal aber tatsächlich total schwer zu lokalisieren, wo das Geräusch wirklich herkommt.
Ja.
Du hast ganz häufig auch vorne am Sterno-Klavikulargelenk so ein, die Klavikula, die da so ein bisschen hüpft und grindet aus der Pfanne raus, und teilweise gehe ich wirklich ein paar Zentimeter an den Körper ran, um zu lokalisieren mit dem Ohr, wo kommt jetzt dieses Knacken überhaupt her? Und manchmal lege ich noch vorne und hinten meine Hände drauf, um noch ein etwaiges Springen parallel wahrzunehmen. Und es ist ganz interessant, dass da manchmal meine akustische Wahrnehmung trügerisch ist und das eigentliche Phänomen ganz woanders stattfindet, und je nachdem wird dann auch natürlich da behandelt. Das Schlüsselbein ist meiner Meinung nach auch eher gestresst und komprimiert und das Opfer in diesem Zusammenspiel mit dem Schulterblatt, weil das Schulterblatt, wenn es nach vorne zieht, eher ein bisschen Kompressionsbewegung oder eine Medialisierung des Schlüsselbeins erzeugt, was immer wieder Stress auf das SCG, auf das Sternoklavikulargelenk geben kann. Und da gehe ich total gerne dann an den Musculus subclavicularis, wo auch einige nervale und blutgefäßige Strukturen dahinter sind, die auch immer sehr schmerzempfindlich von den Leuten wahrgenommen wird. Und natürlich in die Höhle zwischen Schlüsselbein, Schulterblatt und erster Rippe von oben drauf. Da ist einfach eine Menge los. Da haben wir aus dem FDM den SCHTP auch immer wieder an verschiedenen Stellen, finden wir den. Und wenn wir das alles schön frei machen, zusammen mit dem Pectoralis Minor, haben wir vielleicht die Chance, auch das Verhältnis zwischen Schulterblatt und Schlüsselbein wieder ein bisschen zu harmonisieren. Ich mache auch ganz gerne dafür eine Dekompressionstechnik. Ein Thrust ist es in dem Sinne eigentlich gar nicht. Das heißt, ich lasse Patient die rechte Hand auf die rechten ventralen unteren Rippen legen, stabilisiere die Schulter mit einer Hand von vorne, halte den Ellbogen mit der anderen Hand von hinten fest und lasse den Patienten dann kräftig nach hinten drücken. Und dann gibt es ganz häufig auch so ein richtig lautes, schnalzendes Geräusch. Und ehrlicherweise weiß ich noch nicht so ganz genau, wo das herkommt, aber es ist ein Mosaikstein im Gesamtrelease. Also ich habe mal eine Zeit lang gedacht, das ist das ACG oben, das was so klickt, und das kann auch durchaus sein, aber vielleicht ist es auch einfach das Humeroglenoidalgelenk, was dann so ein bisschen dekoaptiert und dann vielleicht so ein Unterdruck-releasendes Geräusch macht. Auf jeden Fall ist das auch von mir eine nahezu bei jedem Schulterpatienten angewandte Technik, ja. Und ist meistens immer ein absoluter Aha-Effekt, wenn die mit relativ leichtem Druck mit so einem Hebel daran ziehen, dass es sich dann da löst, ja.
Wenn es knackt, wird schon richtig gewesen
sein. Ja, genau.
Das ist auf jeden Fall Fakt.
Genau.
Ja, also in der Region Glenohumoral ist auch eine kleine Struktur, die ich bei dem Schulterblatt auch mal interessant finde, ist das Labrum, die Gelenklippe, die dafür sorgt, dass halt die Kongruenz größer ist zwischen Oberarm und Schulterblatt. Die Fläche da ist ja relativ klein, muss man auch sagen. Also das eigentliche Gelenk ist wirklich klein. Und das Labrum, was sich da rumlegt, so, das sorgt dafür, dass es halt größer ist, kongruenter, vielleicht auch so eine Art Unterdruck so da halt irgendwie ist, dass es sich da anschmatzt. Mhm. Und es ist jetzt auch nicht so unverbreitet, dass wir da Labrum-Läsionen haben. Also sehr häufig hört man von dieser Slab-Läsion superior Labrum, anterior, posterior, dass es da so angerissen ist und so. Mhm. Interessanter Fakt dazu, wo ich immer gerne drauf verweise, sind die Studien zur Placebo-Chirurgie. Und die hatten meines Wissens nach beinahe angefangen beim Meniskus. Es gibt aber auch mindestens eine, wenn nicht sogar mehrere Studien, die halt eben auch Placebo- oder Sham-Chirurgie bei einer Slap-Läsion gemacht haben. Das heißt, die eine Gruppe wurde operiert, da wurde diese Läsion im Labrum geflickt. Bei der anderen Gruppe wurde nur reingeguckt und einmal durchgespült und gesagt, wir haben es geflickt. Oder es wurde nicht gesagt, ob du in der Placebo-Gruppe bist oder ob du in der Interventionsgruppe bist. Und natürlich ist das Outcome dasselbe. Also ob das geflickt wird oder nicht, ist egal, weil es eh besser wird. Und es geht halt um dieses Placebo. Und die Leute denken, sie wurden zusammen geflickt und um diesen ganzen Zirkus, der rumgemacht wird. Ich werde anästhesiert, ich werde geflickt. Die Leute mit dem Hexendoktoren, mit dem weißen Kittel machen mich schon wieder heil. Das ist der Wirkmechanismus dahinter und nicht die chirurgische Fixierung des
Labrums. Ja, bin ich ganz d'accord mit, ist genauso an der Hüfte. Ich glaube, das Labrum wird ganz häufig mehr verteufelt, als es eigentlich Probleme bereitet. Es sei denn, es ist so komisch eingerissen, dass es sich da einklemmt, dass da wirklich ein Fetzen sich gelöst hat und das geht mal zwischen die Gelenke, aber boah, ich weiß nicht, ob das überhaupt möglich ist.
Mhm. Auch da brauchen wir einen Paradigmenwechsel.
Spannend finde ich ja immer, als Physiotherapeut dachte ich immer, boah, der Delta, der macht bestimmt ganz viele Probleme, was das Schultergelenk angeht. Und ich muss sagen, mit dem Delta beschäftige ich mich vielleicht mal faszial mit Triggerbändern drüber, aber ich habe eigentlich nie so das Gefühl, dass der Delta jetzt der Ursachengeber für Schulterprobleme ist. Wie siehst du das? Ich glaube eher daran, dass das die Rotatoren, Manschetten und die Strukturen, die in der Tiefe liegen.
Ja, muss ich dir zustimmen. Und da muss ich selbstkritisch aber auch sagen, bin ich mir nicht sicher, ob ich das halt einfach so sehen will oder das halt Fakt ist. Ne? Wir stützen uns sehr viel auf die Rotatorenmanschette, ultrakomplexe Funktion, unheimlich oft mit Triggerpunkten behaftet. Und dieser relativ simple Deltoideus, ja, also ne, dieses fette Ding, was da halt so irgendwie ist, ja, ich weiß, dass es in der Lehre um Triggerpunkttherapie schon immer gesagt wird, ja, der ist häufig damit behaftet. Interessanterweise strahlt der aber jetzt nicht unbedingt so aus. Also es ist jetzt nicht so, dass der Deltoideus irgendwie zum Nacken ausstrahlt oder in den Oberarm runter, sondern eher so einen lokalen Schulterschmerz hat. Aber Sportler, die den halt häufig belasten, Wurfsportarten, Boxen nach vorne oder halt eben auch Gewicht heben, so, da sehe ich das schon häufiger, dass das da auch durchaus verknuddelt ist. Halt aber eher lokale Schulterprobleme macht. Also wenn Leute über Schmerzen im Deltoideus-Bereich klagen, lohnt es sich dann doch schon mal dahin zu gucken. Das habe ich schon lange Zeit ein bisschen so übersehen und wollte immer gleich komplizierter denken. Gleich zurück zur Rotatorenmanschette, die da ja auch hinstrahlt in die Region oder halt noch weiter weg irgendwie zum Oberbauch, zur Leber, zum Zwerchfell, zu was auch immer halt irgendwie.
Ja, also wenn ich das jetzt so Revue passieren lasse, muss ich sagen, dass ich jetzt großartig da an dem Delta rumarbeite, daran kann ich mich bei meiner Behandlung schon lange nicht mehr erinnern. Und bis jetzt habe ich nichts vermisst. Also ich greife mit Sicherheit mal an den Oberarm. Es gibt ja auch viele Patientenzeichen, wenn man so genau nachfragt, wo sitzt denn dein Schmerz, die so ein bisschen um den Delta drum greifen oder vorne an den Bereich so entlang Oberarm bis unter Schulterdach, da ist der Delta auch mit dabei. Aber da ist für mich häufig der ausschlaggebende Punkt, wo zeigen die mit ihren Fingerspitzen genau hin, welche Strukturen sitzen da. Und da ist der Delta einfach nur im Weg oder in der Nähe, aber eigentlich nie, dass mir jemand sagt, so, boah, hier oben genau dieser ganze Muskelbauch ist es und wenn ich den squeeze und kneife, dann tut's weh, ist es meistens immer ein bisschen tiefer.
Ja. Ja. Lass uns doch mal auf diesen scapulothorakalen Rhythmus gucken, also die Dyskinesie der Scapula. Das heißt, wir heben den Arm nach vorne, also entweder Flexion, Arme gehen nach vorne oder wir heben die Arme zur Seite in Abduktion. Und was wir da ja sehen wollen, ist, dass sich die Scapula halt auch mitbewegt, die muss ja mitkommen. Früher habe ich mal irgendwann mal gelernt 90 Grad, dann halt irgendwann klar, die fangen schon vor 90 Grad Abduktion, Flexion an, sich mitzubewegen. Und da manche messen denen ja unheimlich viel Bewertung bei, dass es halt ganz wichtig ist, dass es symmetrisch ist und dass es rhythmisch ist und so. Und andere sagen wiederum, ob das jetzt so geht oder so geht, Fuppes. Mhm. Ja, ich stecke da irgendwie, ich weiß nicht so recht. Ich habe mir das früher mal gerne angeguckt. Mhm. Die letzte Zeit, muss ich auch sagen, habe ich das halt jetzt nicht wirklich für wichtig erachtet. Mhm. Und ja, weiß auch nicht. Also Beispiel so, die Muskulatur kann ja verkürzt sein, die Rotatorenmanschette, aber halt eben auch bei dem Thema Frozen Shoulder, wo dem wir ja auch mal eine ganze Folge gewidmet haben, ist ja auch die Kapsel ja auch versteift. So. Und dann, wenn die Kapsel total dicht ist, dann bewegt sich die Skapula auch sehr früh wieder mit. Ne? Die Leute sollen den Arm hochheben und wir sehen ja schon bei ganz wenig Grad, kommen sie auf irgendwie 70 Grad, wenn sie halt das Schulterblatt total hochziehen, mhm, weichen da halt so ungefähr aus. Mhm. Okay, das ist ein Ding. Das ist definitiv eine Dyskinesie der Skapula. Aber so dieses, ja, ich heb den Arm hoch und ja, die rechte Seite kommt ein bisschen früher mit, die linke Seite rutscht mehr nach vorne.
Vergiss es.
Ja, finde ich ein bisschen schwierig.
Ja, und du hast auch schon den Einfluss durch die Rippen. Viele Menschen haben so eine ganz latente, leichte Skoliose, also einen leichten Rippenbuckel oder über das Herz. Du bist auch so ein Kandidat. Du hast auf der einen Seite eine Anhebung der Rippen, auf der anderen weniger. Und schon hast du eine Veränderung des Gleitlagers und der Beweglichkeit der Strukturen. Also, dass man da jetzt mit irgendwie einem Gradmesser da irgendwelche Winkel auslässt oder sowas, das fühle ich auch überhaupt nicht mehr. Ein bisschen asymmetrisch sind wir immer alle und dann haben wir auch immer eine dominierende Hand und die ist es gewohnt, in gewissen Radius zu agieren. Und ich mache es bei Schulterbeschwerden ganz häufig in der Untersuchung so, dass ich die Menschen mit dem Rücken zu mir stehen lasse und dann quasi so eine Painful Arc Bewegung ausführen lasse. Und dabei lege ich meine Hände auf die Schulterblätter und spüre mit, wie die so hochgehen. Und das gibt mir ein intuitives Indiz, ob da irgendwas Interessantes zu holen ist oder ob das jetzt relativ smooth läuft. Und ist aber ähnlich wie der Vorlauftest. Ich mache mir dann keine Notiz, rechts läuft es jetzt ab Grad 30 irgendwie um ein paar Zentimeter weiter nach rechts oder nach links. Das ist, glaube ich, Tagesaktualität und kann am nächsten Tag schon wieder ganz anders aussehen. Es geht erstmal darum, ein grobes Feeling zu entwickeln, welche der vielen Angriffspunkte im Schultergürtel sind relevant. Und da geht es mir auch nicht um eine konkrete Gradzahl. Nee.
Mhm. Das stimmt. Ich habe, was das angeht, Scapula-Dyskinesie und so, habe ich natürlich auch nochmal nach Studien geschaut. Und ich war dann doch so ein bisschen überrascht, weil irgendwie so der TikTok-Algorithmus, ich habe keinen TikTok, aber so Instagram, Social Media, wurde mir immer erzählt, ach Quatsch, das bringt überhaupt nichts und so, das spielt keine Rolle. Dennoch habe ich so ein paar Studien gefunden, die da anderer Meinung sind. Und eine Studie, die über 300 Mal zitiert wurde und halt auch irgendwie mehrfach in recht hochrangigen Journals, ist von 2012, Scapula Dyskinesis and its Relation to Shoulder Injury. Die spricht schon davon, dass wenn da halt irgendwie starke Auffälligkeiten sind, zum Beispiel, dass da halt einfach sehr weit nach vorne gezogen ist, der Schultergürtel, oder andere Bewegungen irgendwie nicht funktionieren, dass das ein deutlicher Risikofaktor ist für Verletzungen, dass man da halt irgendwie sich häufiger mit verletzt als Leute, wo halt eben anscheinend keine Dyskinesie ist. Und gibt es noch so ein paar andere Sachen, ja. Auch jetzt so neuere Reviews dazu, dass das doch nicht ganz so problematisch ist. Also Rotatorenmanschettenläsion, Labrumläsion, auch Schlüsselbeinfrakturen oder halt eben ACG-Sprengung und solche Sachen. All das scheint damit in Verbindung zu stehen.
Ja. Ja, kann man sich schon vorstellen. Wenn das System gestört ist, dann gibt es mehr Reibung und mehr Spannung an bestimmten Punkten und dass dann da mehr und schneller Schäden entstehen, das macht schon Sinn. Aber die Frage ist, was ist das Huhn und was ist das Ei? Also ist es jetzt immer der auslösende und alles entscheidende Faktor oder ist es einfach eine Begleiterscheinung? Wo du gerade Läsion sagtest, in meiner Familie gibt es eine Person, die sich sowohl rechts als auch links die Bizepssehne mal abgerissen hat. Und die eine Seite wurde operiert, die andere Seite nicht. Und es ist ganz interessant, die Person sagt durchaus, dass die operierte Seite bedeutend besser geworden ist. Mhm. Und die andere Seite nicht nur kosmetisch, einfach so ein bisschen, die Bizepsbeule sieht jetzt ein bisschen anders aus, aber einfach, dass dieser Zug fehlt. Es gab ja mal Ideen dazu, dass die Sehnen da durchaus abreißen können und kompensatorisch sich irgendwo dran heften mit dem Muskelbauch und dann einfach mehr oder minder die gleiche Funktion übernehmen können. Ja, das stimmt schon, aber so geil wie das Original ist es halt nicht. Und ja. Andersherum kennen wir aber auch schon alle die Fälle, die an der Schulter operiert worden sind, wo die Sehnen irgendwo wieder dran geknotet wurden oder dran getackert wurden, was dann zu noch mehr Unelastizität geführt hat oder den Schmerz überhaupt nicht beeinflusst hat und die Leute nach der Operation gar nicht so glücklich waren, dass sie sich haben operieren lassen. Manchmal gibt es in diesem fragilen Gebiet halt auch so eine komische Biomechanik, dass die verarbeiteten Schrauben dann auf einmal doch gegen irgendeine Struktur stoßen und die Bewegung limitieren oder Probleme bereiten. Und ich habe schon viele Menschen behandelt, die dann irgendwann gesagt haben, ich lass mich nochmal operieren und ich lass mir das Material jetzt wieder rausnehmen, weil so geht's auch nicht weiter.
Mhm. Ja, schwieriges Thema. Also auch mit den Traumata, die dann wieder rangenäht werden müssen. Das macht ja theoretisch Sinn. Und bei der Placebo-OP vorhin wollte ich auch nicht sagen, dass es nicht funktioniert, weil beide Gruppen funktionieren ja irgendwie, nur dass der Wirkmechanismus anders ist. Wie man da jetzt empfiehlt, das zu operieren und dann nicht und so. Und je nachdem, ja, das ist auch ein schwieriges Thema. Also muss man auch einfach sagen. Einfach zu sagen, ja, es ist alles Placebo, lass die Scheiße sein. Das ist definitiv auch zu kurz gefasst.
Ja. Ich hätte jetzt diese Woche noch einen Sportwissenschaftler in Behandlung, der in einem interdisziplinären Feld mit verschiedensten Orthopäden und anderen Medizinern auch zusammenarbeitet. Und der sagte, ja, ich habe ein Leben lang Schulterschmerzen gehabt und dann war ich im MRT und dann wurde schon eine Aufribbelung der Supraspinatus-Sehne festgestellt und ich hatte immer die ganze Zeit Schmerzen und dann hat der Orthopäde da zwei Kortisonspritzen reingehauen, dann war es kurz gut, aber dann hat die Sehne sich komplett aufgelöst und dann hat er mich aufgeschnitten und die wieder dran genäht. Also das ist auch eine geile Akquise-Nummer gewesen.
Ja, auf jeden Fall. Smart, smarter Typ. wo wir vorhin von Ketten gesprochen haben, wir haben ja eigentlich noch nicht so richtige Ketten geballert, muss ich sagen. Was so eine Mini-Kette ist, also einige Ketten hatten wir schon, die Verbindung zu Nerven auf jeden Fall, ne, auf der Vorderseite, auf der Rückseite. Den Subscapularis hatten wir mehrfach angesprochen und bei dem ist immer interessant, dass die Sehne so eine Art Dach bildet für die Bizepssehne, also die Rinne, in der die Bizepssehne verläuft. Und das ist so eine Mini-Kette, wenn Leute halt so anterioren Oberarmschmerz haben oder Bizepssehnen-Tendinitis, mindestens den Subscapularis auch mit anschauen und gucken, ob wir da vielleicht ein bisschen Spannung wegnehmen können oder halt Verdichtung auflösen können, faszialer Art, sodass die Sehne da vielleicht ein bisschen mehr Platz hat und weniger unter Zug sitzt und so. Das ist also ein Mini-Ding, was sich auf jeden Fall bewährt hat bei mir, da drauf zu schauen und dafür zu sorgen, dass da vielleicht Entzündungen besser abtransportiert werden können oder einfach auch weniger Last drauf ist auf der Geschichte. Mhm. Ansonsten, wen wir noch gar nicht hatten, den guten alten Homo hyoideus.
Okay.
Ja, dieses kleine, dünne Ding, was neben dem Levator Scapulae kommt und nach schräg vorne zum Zungenbein verläuft. So eine Struktur, wo auch manchmal ein bisschen zu viel drum gemacht wird, wie ich finde, dass das halt irgendwie so ein super wichtiges Ding ist, aber einer der wenigen Muskeln oder, naja, der einzige, der halt eben direkt so zur Vorderseite quasi durchgeht und halt auf den Schluckakt sich auswirkt, auf die Atmung sich auswirkt, auf die, vielleicht auch auf die Körperhaltung auch nochmal so ein bisschen sich auswirkt und der halt eben auch die Carotisscheide offen hält, also wo die Vena jugularis drin ist, Arteria carotis, und unser, der Freund aller Osteopathen, der Nervus vagus auch. Also, kleines Ding, aber mannigfaltig in seiner Wirkart.
Ja, ich weiß immer nicht beim Homo Hyoideus, der ist so, der war für mich noch nie der entscheidende Knackpunkt. Also es macht schon Sinn, sich das anzugucken, und er sieht verlockend aus, weil er so viele Verbindungen hat zum Hals auch und so. Aber ich weiß nicht, ob ich gegen die großen anderen Klopper da überall immer durchsetzen kann.
Ich musste da, glaube ich, so ein bisschen zustimmen. Ich habe so ähnliche Gefühle dem gegenüber. Ja, super relevante Struktur. Aber ich vermute eher, wenn der ein Problem macht, dann halt auch eher so Mittäter oder vielleicht Opfer oder sowas. Und da ist das große Ganze vielleicht entscheidender, wie die Position der Scapula ist, die der vermutlich jetzt nicht beeinflusst. Und beim Zungenbein gibt es ja auch noch unheimlich viele andere Muskeln, ne? Der Mundboden, die ganze infrahyoidale Muskulatur, die auf der Vorderseite von der Thoraxapertur und vom Sternum und so weiter nach da oben geht. So, dass ich dir da auch so ein bisschen zustimme. Interessantes Ding, aber wieder so ein typisches Ding, wo wir Osteopathen ein Riesenthema draus machen. Wo aber wirklich auch fraglich ist, wie wichtig seine Funktion ist oder ob da halt eher so ein leichtes, so stabilisierendes Ding ist und halt nur in Folgeketten halt ein Problem darstellt.
In der Physiotherapie immer wieder gerne rezitiert und ja auch immer gerne herangezogen ist der Serratus anterior, den haben wir noch gar nicht besprochen.
Oh ja.
An den Rippen aufgebaut und zieht an die Innenseite auch in Richtung Scapula und ist biomechanisch, wird er immer gerne als Gegenspieler von vielen problemhaften Strukturen, Pec-Min zum Beispiel, wahrgenommen oder aber auch Levator Scapulae auf Zug bringt und so weiter. Finde ich nicht uninteressant, gerade was so Behandlung von Scapula Alata angeht, aber das ist tatsächlich was hands-off eher, ich glaube, dem tut es einfach gut, wenn er ein bisschen trainiert und aktiviert wird und die Gegenspieler einfach ein bisschen elastisch gemacht werden, damit die überhaupt dem Serratus die Chance geben, ein bisschen zu wirken. Das finde ich eine ganz spannende Nummer. Aber das ist so eine funktionelle Kette beziehungsweise ein Spieler-Gegenspieler-Ding, was immer auch mit betrachtet werden sollte in der Behandlung des Schulterarms.
Auf jeden Fall. Der Vater der anatomischen Ketten ist ja Thomas Myers mit seinen Anatomy Trains, muss man sagen. Und da, finde ich, hat er gute Arbeit geleistet, weil er so diesen Serratus anterior, der ja auch von der medialen Seite der Scapula kommt und nach vorne zu den Rippen geht, dass der in so einer schönen Schlinge sitzt. Denn dort, wo er anfängt oder wo er aufhört, das kann man ja auch drüber diskutieren, punctum fixum, punctum mobile, dort fängt dann ja zum Beispiel auch der Rhomboideus wieder an. Ne? Und dann geht, wenn wir jetzt in der linken Schulter von den Rippen zur Scapula kommt und dann geht halt eben von der Scapula zur Wirbelsäule, geht halt der Rhomboideus weiter. Da haben wir so eine Kontinuität, faszial und halt aber auch vor allem funktionell. Und der geht dann wiederum zur Autochthonmuskulatur der Halswirbelsäule über. Dann geht das so rechter Nacken, Mitte Wirbelsäule, linkes Schulterblatt und linker Thorax und vom linken Thorax, vom Serratus dann halt auch zu den schrägen Bauchmuskeln wiederum. Also es schlängelt sich so wunderbar einmal um den Körper rum und kann halt eben Einfluss haben, Rippenprellung links, Nackenschmerzen rechts jetzt beispielsweise. Oder halt eben auch so dafür sorgen, dass der Körper irgendwie so verdreht ist und wir so Haltungsabweichungen haben, die da durchaus relevant sein können. Und der Serratus anterior, wichtige Struktur, also da arbeite ich gerne dran, sowohl jetzt an der Flanke, also an den Rippen vorne, rubbel ich da gerne drauf rum, finde ich super häufig was und da nadel ich auch immer wieder rum und ist so ein kleiner, risky, wenn man es falsch macht, wenn man es gut macht, überhaupt kein Ding,
wie immer im Leben.
Da arbeite ich ganz gerne. Und das ist auch so ein Ding für Schulterblattschmerzen. Also diese klassischen Sachen, es zieht mir zwischen Schulterblatt und Wirbelsäule und man fummelt da hinten rum, macht, wird nicht besser. Serratus anterior auf der Vorderseite, also an seinen Zacken bearbeiten, das kann in einigen Fällen ein richtiges Ding sein.
Wie siehst du als Ursachengeber die Spannung von Bizeps und Trizeps auf das Schulterblatt?
Bizeps und Trizeps auf der Schulter.
Also du hast ja Spieler gegen Spieler vom Arm kommt und auch zum in Verbindung stehen mit der Scapula, eher ja als Ursprung als Ansatz tätig. Würdest du sagen, dass so ein richtig Disco-Pump aufgepumpter Bizeps in der Lage ist, das Schulterblatt mit nach vorne zu ziehen und das Spiel so zu beeinflussen, dass es darüber zu Schulterblattschmerzen geht? Oder würdest du eher sagen, es wirkt dann eher in Richtung Ellbogen und Schulterblatt ist davon unbeeindruckt? Schwere Frage, ich weiß.
Eine schwere Frage. Natürlich deutlich mehr in Richtung Ellenbogen, weil wir da ja so diese Mobilität und die Kraft halt brauchen. Aber klar, ist denkbar, ne? Wenn jetzt der Ellbogen halbwegs fixiert ist und ich spanne da an und so, dann wird das Schulterblatt schon durch den Bizeps ein bisschen nach vorne gezogen. Also andere Muskeln sehe ich da mehr im Vordergrund. Die Brustmuskulatur zum Beispiel.
Ja, es ist vielleicht auch die Frage, wie ausgeprägt sind die Rumpfmuskeln? Und wenn jetzt so ein Handwerker, der die ganze Zeit schwere Sachen trägt, dann Coracobrachialis, Bizeps Brachii und Co. den ganzen Tag richtig hart anspannt, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass die Scapula dann irgendwann sagt, boah, scheiße, ich kann es nicht mehr halten und dadurch auch ein bisschen mit nach vorne unten rutscht und dann wiederum lokal im Schulterbereich Probleme bereitet. Also nur den Bizeps immer aufballern kann auch nicht die Lösung sein.
Ja, meistens schon, aber nicht immer. Ja, jetzt haben wir schon fast eine Stunde mal wieder drüber gequatscht. Ja, ich weiß nicht, so ein Ding, was, ich weiß nicht, ob wir das Wort schon in den Mund genommen haben, aber so diese Scapula alata, ne, dass man halt so sieht, der mediale Rand des Schulterblattes, der sticht so hervor. Richtige Pathologie bei der Scapula alata wird ja dem Nervus thoracicus longus zugeschrieben, der halt eben diesen Serratusmuskel innerviert und dafür sorgt, dass die nicht so abstehen, so Engelsflügelchenmäßig. Diese krasse Pathologie sieht man nicht so häufig, aber so diese Zwischenform, dass das halt irgendwie absticht und man halt irgendwie sieht, da der eine Knochenpunkt, gerade der Angulus inferior, der unterste Knochenpunkt, dass der so krass hervorsticht, das sieht man schon häufiger. Und vielleicht so abschließend dazu, da macht es ja eigentlich keinen Sinn, da nochmal mehr dran herumzurubbeln und die Muskeln, die dann trotzdem angespannt sind, irgendwie denen noch mehr Freiheit und Elastizität zu geben. Mhm. Gibst du Bewegungsaufgaben mit? Also machst du mit denen so irgendwie die Trainingsanweisungen oder sagst du hier, ich empfehle diese Übung und so? Wir wissen ja, dass wir beide jetzt nicht so die Trainingstypen sind. Mhm. So, wir haben uns ja von diesen Übungen so ein bisschen abgewandt, weil wir uns halt lieber mehr der manuellen Behandlung zuwenden wollen. Mhm. Aber gewisse Sachen benötigen ja einfach. Also das ignorieren wir ja nicht, dass halt einfach Übung, Aktivität ist wirklich ein extrem elementarer Bestandteil der Genesung. Mhm. Hast du da irgendwie, sagst du, kauf die Ringe und mach halt diese Scapula-Pull-Ups, dass wir halt irgendwie vor allen Dingen so dieses Ziehen aus den Schulterblättern so machen?
Aus meiner Erfahrung nach ist die Compliance für die Umsetzung von Übungen, je komplexer sie sind, geringer, weil die Leute hören sich das an, sehen das, fühlen das einmal, gehen nach Hause und wissen nicht mehr genau, wie es geht und lassen es dann bleiben. Ich versuche immer mit relativ alltagsnahen Übungen oder Bewegungen etwas größere Kontexte, auch lebensnahere Übungen zu machen. Und wenn es um Schulterbereich geht, sprechen wir da über Ruderbewegungen einfach. Das heißt, Brustkorb rausziehen, Schulterblätter nach hinten ziehen, das gerne hier bei uns auf Alster und Elbe im Ruderboot, aber ansonsten mit einem Terraband oder einem Deuserband oder einem Gummiband oder weiß der Kuckuck was, einfach ein bisschen in die Bewegung gehen oder sowas wie Liegestütze, da können die Leute was mit anfangen. Da habe ich natürlich auch immer andere Gruppen und Muskelanspannung mit drin, aber ich bin nicht der Fan davon, jetzt gezielt einzelne muskuläre Bereiche ansteuern zu wollen, weil das ist halt im Leben auch nicht so, dass wir nur einzelne Muskelgruppen brauchen, sondern wir brauchen schon immer das als Konglomerat. Und wenn ich das Konglomerat da hinbekomme, die Aufgabe zu erfüllen, so wie ich es für richtig halte, habe ich den kleinen Teilbereich da auch mit drin. Das ist so ein bisschen meine Herangehensweise dabei. Aber wenn jemand, also manchmal haben wir ja auch wirklich versierte Sportler, die zu Hause schon ein kleines Gym aufgebaut haben und dann noch eine spezifizierte Übung haben wollen, da versuche ich durchaus schon mit solchen Übungsanweisungen zu agieren. Ich gebe eher Aufträge zur Mobilisation des Brustkorbes mit, weil ich glaube, das ist noch das übergeordnete Thema, wenn die Leute besser in die Streckfähigkeit des Thorax kommen, haben sie meiner Meinung nach ein besseres Alignment für die Schulter und dann lösen sich viele Probleme auf, als wenn ich jetzt in meiner kyphotischen Bürohaltung dann auch noch versuche, irgendwie die Muskulatur aufzubauen, die dann einfach über diesen Rundrücken trainiert wird. Weiß ich nicht, ob es das jetzt unbedingt sein muss. Aber das ist meine persönliche Herangehensweise. Wie ist es bei dir? Yeah. Verteilst du mir?
Ja, jetzt wo ich hier auf den Zug aufgesprungen bin, müssen das alle anderen, die mit mir zu tun haben, natürlich auch machen. Finde ich schon interessant, aber ähnlich wie du versuche ich es auch eher simpel zu halten. Also was ich ganz cool finde, Theraband haben auch sehr viele Leute irgendwie in greifbarer Nähe. So diese, ja, Reverse Butterfly, also vorne vom Körper halten und dann so nach hinten strecken und dabei auch nochmal dran denken, die Schulterblätter zusammenzuziehen, als würden die halt versuchen, Nüsse zu knacken zwischen den Schulterblättern. Das ist jetzt auch irgendwie nur eine von zigtausend Übungen, aber finde ich schon ganz gut. Das leuchtet denen auch meistens ein und dass sie dann dabei auch versuchen, den Kopf stabil zu halten. Also nicht dann halt, wenn sie die Schulterblätter nach hinten nehmen, den Kopf total nach vorne zu verlagern, sondern da noch auf die Körperposition oder auf die Kopfposition zu achten. Das ist aus meiner Sicht durchaus eine Sache, die man machen kann. Ja, genau. Keep it simple. Nicht mehr als 3 Übungen mitgeben. Ja. Und ja. Wie du weißt, manche wollen richtig viele Übungen machen und so und machen auch alles bis ins kleinste Detail. Das ist cool. Die kann man sich schnappen, mit denen kann man richtig cool arbeiten. Den Rest muss man gucken, dass man die irgendwie da abholt, wo sie herkommen.
Wir sind ja eher Hands-on-Therapeut, ein kleiner Hack, den ich für mich so erarbeitet habe, um an einige skapuläre Strukturen besser dran zu kommen, ist tatsächlich den Patient in Seitenlage direkt auf die Schulter zu positionieren, so dass quasi das Akromion, das Schulterdach in die Behandlungsbank drückt. Wenn die dann entspannen können, die Patienten, dann lässt der Brustkorb so ein bisschen nach, sinkt noch so ein bisschen nach unten und das Akromion schiebt die ganze Scapula nach hinten oder nach Mediodorsal. Dadurch klappen bei einigen Leuten wunderbar die Magomediales auf und du kommst super unter den Subscapularis drunter. Und man kann mit ein bisschen Fingerspitzengefühl, mit dem Daumen auch super dann unter das Akromion, zwischen Akromion und erste Rippe kommen und da nochmal ein bisschen frei arbeiten. Mhm. Und das empfinden die Leute häufig als sehr empfindlich und darüber kommst du nochmal an Regionen dran, die für die gesamte Schulterbeweglichkeit sehr gut sind. Also ein bisschen biomechanisch ausgehebelt. Das mache ich mir noch sehr gerne zur Schulterbehandlung.
Ja, smartes Ding. Das habe ich von dir gelernt auf dem Workshop, den wir auf der Summer School gemacht haben, dass man auf der zu behandelnden Seite liegt, was ich sonst nie gemacht habe. Sonst habe ich die zu behandelnde Seite immer nach oben gelegt. Aber genau das, was du sagtest. Und da kommt man halt dann auch mit dieser Zange, die du so gerne machst, dann auch zwischen um den Levator herum. Mhm. Und das habe ich jetzt auch nochmal neu beim Dry Kneeling auch nochmal dann versucht. Ne? Ja, weil man dann auch das Ding so richtig von allen Seiten quasi zu packen kriegt. Mhm. Besser als wenn man auf dem Bauch liegt zum Beispiel und das halt alles plan aufliegt. Ja, war nochmal so ein Ding, ne? Dennis, der smarte Fummler.
Ja, genau. Ja, fingerfertig bin ich. Und mit diesem wunderschönen Bild gehen wir jetzt kurz in die Kaffeepause. Und dann habe ich gleich noch ein kleines Spiel mit dir vor, mein Lieber.
Ja, ich freue mich. Seit über 3 Jahren ist die Praxissoftware Lemniscus Sponsor unseres Knochenjob-Podcasts. Lemniscus bietet Möglichkeiten für die Praxisorganisation. Die wichtigste Hauptfunktion ist der Kalender, mit dem ihr eure Patienten organisieren könnt. Ihr könnt jeden Fall einzeln dokumentieren, abrechnen und sofort per E-Mail Rechnungen verschicken. Außerdem habt ihr die Möglichkeiten, automatische Terminerinnerungen einzustellen, so dass eure Patienten keinen Termin bei euch mehr vergessen. Super einfach ist die Abrechnung, egal ob ihr mit EC-Karte zahlt, Barrechnung entgegennimmt oder auf Überweisungen Rechnungen erstellt. Im Kalender ist alles einfach zu organisieren. Die Patientendokumentation, Abrechnung. Mit nur wenigen Klicks habt ihr eine papierlose Rechnung per E-Mail verschickt. Falls ihr euch Sorgen machen solltet über Datenschutz, da hat Lemniscus vorgesorgt, alles datenschutzkonform und einfach zu handeln. Auch beim Thema Finanzbuchhaltung bietet Lemniscus das ganz große Kino. Dadurch habt ihr einen guten Überblick über eure Finanzen und seid auch jederzeit in der Lage, dem Finanzamt eure Kontoführung vorzuweisen. Lemniskus eignet sich für Solo-Selbstständige mit wenigen Terminen in der Woche, aber auch für große bis mittlerweile sehr große Praxen mit mehreren Mitarbeitern. Lemniskus wird euch einiges an Geld und an Zeit einsparen durch die einfache Praxisorganisation. Lemniskus bietet Hörerinnen und Hörern des Knochenjob-Podcasts die Möglichkeit, im ersten Jahr 20% der Gebühren zu sparen. Bei der Anmeldung den Gutscheincode Knochenjob eingeben, dann bekommt ihr 20% im ersten Jahr bei Lemniskus.
Zurück aus der Pause und Klaas, mir ist wieder echt was Witziges passiert während der Behandlung. Ich habe irgendwie Kontakt zu einer Reihe von Hebammen, die bei mir in der Nähe in einem Krankenhaus arbeiten und mich da verbal immer weiterempfehlen, und es ist immer wieder interessant, was die so aus ihrem klinischen Alltag erzählen. Und jetzt war ich mit einer Hebamme am Arbeiten und wir kamen auf das Thema Plazenta. So, und wie alle Hörerinnen und Hörer vielleicht schon mal gehört haben, wird die Plazenta gerne genutzt, um für Mutter und Kind eine Art Arznei oder Supplemente oder dergleichen zu produzieren. Also man kann aus der Plazenta sich Globulis machen lassen, die hervorragend wirken sollen in der Behandlung für sowohl Mutter als auch Kind. Ich habe dann gehört, Kim Kardashian hat ihre Plazenta der ganzen Familie zu essen vorgesetzt, verkocht, ohne dass sie es wussten. Und sie sagte, du glaubst nicht, was die Leute alle mit ihren Nachgeburten machen. Also es ist ja so rechtlich, das ist dein Eigentum, weil du hast es produziert, und wenn du das haben willst, kannst du es mitnehmen. Das kann dir niemand verwehren. Da wird das in eine Tüte gepackt und dann kannst du es mit nach Hause nehmen. Und es gibt ja Religionen, Scientologen, die ballern sich die Plazenta rein. So, Tom Cruise musste, glaube ich, schon eine Reihe von Plazenten verspeisen. Und dann gibt es Menschen, die ihre zerplatzte Fruchtblase mit nach Hause nehmen, trocknen lassen und als Lampenschirm verwenden oder als Kunst an die Wand hängen. Und sie hat mir das alles im Internet gezeigt. Da gibt's Foren drüber. Ich wusste gar nicht, dass das alles möglich ist. Und der neueste Trend ist wohl, die Nabelschnur trocknen zu lassen und den zahnenden Babys als Beef Jerky quasi als Kauknochen zu geben. Und es geht noch weiter. Ja, du hast vielleicht auch schon mal gehört, dass es Menschen gibt, die die Plazenta vergraben und einen Baum drauf pflanzen.
Jo. Und das finde ich wiederum nicht ganz so wild. Also nee, dass hier gut. So ein paar Leute hier auf dem Plattenland in the old way, wer weiß, aus welchen Jahrhunderten das herkommt, das habe ich schon ein, zwei Mal gehört. Ja. Das kann ich, würde ich auch nicht machen, aber das kann ich noch am ehesten empfehlen von den ganzen Sachen, die du eben genannt hast.
Der neueste heiße Scheiß ist aber wohl, in Hamburg die Plazenta mit nach Hause zu nehmen und die in die Elbe zu schmeißen, weil das Glück bringen sollte. Okay, und das hat sie mir erzählt, nachdem ich am Wochenende vorher mit Freunden in der Elbe war, und ich dachte so, und ich habe mir auch in der Elbe den Fuß ein bisschen aufgeritzt und ich dachte so, ach nö, also solltet ihr mal in der Elbe schwimmen und das Gefühl haben, ihr tretet auf eine Qualle, vielleicht ist es auch eine Plazenta.
Oh Leute.
So, und jetzt kommt...
Als Angelköder fällt mir gerade noch rein.
Ja, genau, schön auf Aal mit Plazenta. Auf
Aal, genau, ja. Genau.
Und dann habe ich sie so gefragt, ob sie das denn für sich selber auch so nutzen würde, und dann musste sie lachen und schüttelte den Kopf und sagte, bah, das ist die Müllhalde des Uterus, also ich würde das wegschmeißen, aber was die Leute so für Ideen entwickeln, das sei mir dahingestellt. Und es geht noch weiter, und jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Spiel. Es gibt tatsächlich im Internet regelrechte Rezeptforen, wie man die Plazenta weiterverarbeitet. Und sie sagte, es gibt Leute, die machen, also egal, sagen wir so, es gibt tatsächlich Rezepte, und ich habe das Ganze noch mal ein bisschen weiter gesponnen, und wir gehen jetzt mal fiktiv davon aus, du musst eine Plazenta essen und du hast die Wahl zwischen verschiedenen Gerichten, und du entscheidest dich jetzt für Folgendes. Würdest du lieber Plazenta Tartar oder Plazenta Bolognese essen?
Bolognese.
Oh nee. Habe ich mir auch gedacht. Tartar. Oh nee. Und es gibt tatsächlich wohl ein Rezept, wie man Plazenta-Hack herstellt. Ich bin auch vom Glauben gefallen. Würdest du lieber Plazenta-Smoothie oder Plazenta-Burger-Patty haben wollen?
Burger-Patty. Ja. Je weiter weg von seiner Rohform, desto besser. Richtig, also wenn richtig scharf angebraten mit Zwiebeln und richtig viel Chili. Und
sie sagte, es gibt tatsächlich Leute, die mixen sich Teile der Plazenta als Smoothie morgens in ihren Selleriesaft mit rein. Ich bin
okay, fast... Sag mal einer, die Leute in der Stadt haben nicht ein andermal.
Alter, Vater.
Dann lieber verbuddeln oder auf Aal damit ködern.
Würdest du die Plazenta lieber mit Speck und Gürkchen eingerollt zur Roulade oder scharf angebraten mit Apfelkompott und Zwiebelringen zubereitet haben?
Ja, dann doch die Roulade, glaube ich.
Okay,
ja.
Okay.
Ja.
Oder als Carpaccio oder Bulette, wie sieht's da aus?
Bulette mit Senf.
Sieht schon aus wie eine Bulette, das Ding. Da brauchst du gar nicht mehr viel weiterverarbeiten. Würdest du es lieber mit auf dem Spieß aufgespießt zwischen Zwiebeln und Paprika als Schaschlik oder als Hackfleisch-Adana mit ordentlich Knoblauch oder scharfen Chilis verspeisen?
Adana-Plazenta, ja.
Okay. Oder schön getrocknet als Plazenta-Jerky oder einfach durchgemixt mit Rote Beete als Lapskaus, Klaas. Wie sieht's da aus bei dir?
Lapskaus. 100 Pro.
Alter, ich
Corned Plazenta.
Als wir, ich habe Tränen gelacht, als wir darüber gesprochen haben und ich habe ihr sofort gesagt, das ist Podcast-Gold, was du mir da gerade hingelegt
ja,
hast.
Ja, wahrscheinlich schon. Ja, ja, ja. Ich habe ja auch guten Kontakt zu mehreren Hebammen und das ist mir jetzt aber noch nicht untergekommen. Ich werde demnächst mal wieder nachfragen, wenn mir die nächste auf der Bank liegt.
Es ist wirklich, ja. Wirklich ja. Verrückt. Und in dem Kontext mache ich nochmal einmal für die Hebammen-Lobby ein bisschen Werbung.
Oh ja, oh ja. Wichtiges Thema. Wenn ich vor allem Beruf Respekt habe, dann wirklich Hebammen. Ja. Meine Güte. Ja.
Also die Gruppe von Hebammen haben das ganz smart gelöst und haben sich alle selbstständig gemacht, sind aus ihren Angestelltenverträgen im Krankenhaus raus und werden quasi für ihre Dienste als freie Hebammen gebucht. Und jetzt haben die aber große Probleme, weil es ging um Gehaltsverhandlungen und der Bundesverband der Hebammen ist in Verhandlungen mit den Krankenkassen getreten und hat jetzt für die angestellten Hebammen was rausgehandelt und hat dadurch aber Einsparungen für diese freien Hebammen vorgenommen. Und da gibt es eine Petition, die da ins Leben gerufen wurde, um sich dagegen aufzulehnen. Und die verlinken wir mal unter dieser Podcast-Folge. Also wenn ihr kurz eine Minute Zeit habt und ein Herz für Plazenta rausholende Hackfleischverarbeiter habt, dann unterschreibt die doch mal eben kurz für die Hebammen.
Das klingt gut.
Alright. Klaas, machen wir ein bisschen Musik. Ich war letzte Woche auf einem Konzert und bei uns in der großen Freiheit ist so eine schnuckelige Konzerthalle auf mehreren Ebenen, aber auch schön klein und schön warm. Und es war mal wieder ein Konzert, wo ich so richtig durchgeschwitzt und mit fremdem Schweiß beklebt hinterher rausgegangen bin. Und zwar war ich bei The Streets und habe... Oh. Mike Skinner beim Crowdsurfen durch die Gegend getragen und hatte ein wirklich cooles Konzert. Der hat sich sofort beim ersten Track die Schuhe ausgezogen und ist mitten ins Publikum gegangen und hat mit dem Publikum interagiert und alle auf dem Boden und hoch und durcheinander. Und beim Track Fit But You Know It, den habe ich schon, glaube ich, mal draufgepackt, bin ich so wirklich durch die Gegend geflogen und war vorne am Wellenbrecher, dann war ich wieder ganz hinten in der Crowd und habe meine Freunde verloren, wiedergefunden, wieder verloren. Dann stand ich auf einmal neben einer Patientin von mir, die riesen Kreolen in den Ohren hatte und ich hatte kurz richtig Schiss, dass die Dinger rausreißen, konnte sie aber nicht sagen. Sie hat mich, glaube ich, nicht mehr wahrgenommen und dann war sie auch schon wieder ganz woanders. Auf jeden Fall ein großes Konzert, hat richtig viel Spaß gemacht und ich packe Take Me As I Am, den letzten Song, den sie gespielt haben, auf die Playlist. Das war cool und im Sinne des Summer Breeze, Summer Feelings, was wir gerade haben, packe ich noch von Quantic Soul Clap auf die Playlist und das sind meine beiden Tracks für diese Woche.
Mein erster Song geht so ein bisschen in dieselbe Richtung, wie The Streets. Thema Scapula, Schulterblatt. Es gibt eine Straße in Hamburg, die Schulterblatt heißt. Die ist im gentrifizierten Szeneviertel der Schanze. Und da gibt es diese rote Flora. Immer mal wieder irgendwie übernommen worden, besetzt worden, wie auch immer. Sollte abgerissen werden, sollte nicht abgerissen werden. Da gab es immer mal wieder richtig schöne Drum-Bass-Partys. Und Drum-Bass ist ja nicht so die beliebteste Musik, nicht so die verbreitetste, aber ich finde es immer tierisch geil. Ich bin kein Riesenkenner, aber wenn es um Thema Party geht und so, dann sind da echt ein paar wilde Sachen gewesen. Deswegen Aphrodite, auch so eine sehr, wie soll man sagen, sehr alteingesessene Drum-Bass-Geschichte. Die sind auch demnächst in Hamburg. Vielleicht werde ich da auch noch mal gucken, ob ich da hingehe im November. Da kommt der Song Acid to the Sound mit auf die Playlist. Und auch Summer Feeling, Sommerbrise, The Guts mit dem Song And the Living is Easy.
Yes. Ich weiß nicht, ob du den schon mal draufgepackt hast, aber guter Track, guter Track.
Ja.
Habe ich auf jeden Fall auch in diversen Playlists. Bringt immer ein bisschen Urlaubsfeeling an den Start.
Ja. Schön. Dann bleibt nur noch die Kette übrig.
Ah, wer ist denn dran,
Die Klaas? Kette der Ketten. Yay, Ben, glaube ich.
Ja, ich Ben.
Ja. Ja.
Das. Jalla, jalla. Dann
mal shoot. Du mal. Wir hatten heute von unten Latissimus hatten wir gesprochen. Mach mal zur oberen Extremität. Von der Lendenwirbelsäule zum Ellenbogen.
Mhm. Ja, da haben wir ja heute schöne ja, Möglichkeiten.
Vorlagen geliefert.
Ja, Ellbogen sind ja die Epikondylitiden, also der Tennis- oder der Golfarm, so die Go-To-Problemstellung, die uns auch erreichen in der Praxis. Und ich muss mich immer wieder zwingen, den Blick so ein bisschen rauszuzoomen und nach Verbindungen anderswo im Körper suchen, weil meistens sind die Patienten schon wahnsinnig lange in physiotherapeutischer Behandlung, habe schon Stoßwellen bekommen, Manschetten und ganz viel lokal gearbeitet, aber so richtig gut geholfen hat es nicht. Und ich bin ja großer Verfechter der Mobilität des Thorax und in Verbindung mit dem Thorax gehen wir davon aus, Lendenwirbelsäule ist hypomobil, das hat ein das führt auch zu einer Rigidität der Fascia thoracolumbalis, die direkt mit dem Zwerchfell in Verbindung steht und über das Zwerchfell von innen am Thorax auch über die Fascia endothoracica, die, wenn sie unbeweglich, unflexibel ist, dazu führt, dass der Brustkorb sich nicht gut erweitern kann bei der Atmung oder nicht gut bewegen kann und das Ganze so ein bisschen rigide hält. Diese Fascia endothoracica kleidet den gesamten Brustkorb aus und somit haben wir dann eine Hypomobilität im Brustkorb, die dann auch unmittelbaren Einfluss zum Beispiel auf das Schulterblatt, auf die Scapula hat, aber auch auf die Nervenbahnen, die ventral und oben auf dem Brustkorb langziehen. Und das nehmen wir jetzt mal den Nervus musculocutaneus, der so entlang Pekmin und Coracoid entlang läuft, Innenseite, Vorderseite, Oberarmknochen und dann zum Ellbogen zieht und da hast du deine Kette von der Lendenwirbelsäule zum Ellbogen.
Ja, genehmigt. Bisschen zu kompliziert, hätte man auch schneller, einfacher machen können. Aber ist okay. Wir sind ja schließlich Osteopathen und lieben
es kompliziert. Wir haben ja auch einen Bildungsauftrag und müssen ja auch mal die komplizierten Wege nehmen.
Ja.
Klar, es ist genau. Schon Stunde 22, Junge. Unser Konto explodiert. Ja. Wir machen jetzt mal hier einen Cut.
Explodiert.
Ich wünsche dir frohes Plazenta-Verspeisen, eine gute Woche und wir hören uns alsbald wieder.
Genau, genieße, dass du 40 geworden bist und jetzt auch endlich zum alten Eisen gehörst.
Ja, scheiße. Ja, richtig, richtig. Mach gut, schöne
Bis
Woche.
Bis zur nächsten Episode.